Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei unserer Pressekonferenz von Stefan Treppli und von mir, willkommen bei unserem Video. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Es ist kein alltäglicher Auslöser für diese Pressekonferenz Polizei im Landtag. Das hat es in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland meines Wissens bislang noch nicht gegeben. Wir sind also zwei Abgeordnete betroffen von diesem Einsatz. Das läuft jetzt heute so ab. Erst wird Herr Treppli 5 Minuten zu seinem Fall im Parlament was sagen, 12.12. und dann werde ich 5 Minuten was dazu sagen. Und dann wird jeder von uns beiden noch auf die beiden anderen Themen eingehen, nämlich wir haben ja beide ein Parteiausschlussverfahren von der AfD. Und das dritte Thema werden wir nur kurz andeuten, das ist die physische Gewalt gegen Abgeordnete, also die Erfahrung, die Stefan Treppli gemacht hat am Samstag und die ich gemacht habe bei uns im Ort. Also so der Ablauf als erstes und dann können Sie, wenn also circa 10 bis 12 Minuten die Einführung beendet ist, dann können Sie natürlich alle Fragen stellen, die Ihnen nur einfallen. Okay, also Stefan Treppli wird erstmal zu seinem Rausschmiss aus dem Parlament am 12.12. jetzt kurz Stellung beziehen. Bitte schön.
Ja, auch von mir herzliches Willkommen hier im Landtag und auch guten Tag an alle Vertreter der Medien, der Presse. Ja, bei der letzten Tagung des Landtages, bei der letzten Sitzung, ist die Stimmung ziemlich hochgekocht. Es ist aber kein Novum, dass die Stimmung dort hochkocht, sondern das ist eigentlich die Normalität. Nur die Sache ist, wir von der AfD-Fraktion haben eigentlich schon alles Parlamentarische versucht, dort für Gerechtigkeit zu sorgen und auch für eine neutrale Tagungsleitung, was leider der Landtagspräsidentin Arras nicht immer gelingt. Ich möchte sagen, sie ist nicht neutral, sondern sie agiert eben als Parlamentspräsidentin mehr als parteiisch. Wir haben uns beschwert im Präsidium die letzten 2,5 Jahre, wir haben Anträge gestellt, wir haben uns schriftlich bei der Präsidentin beschwert, aber wir haben damit keinen Erfolg. Wir haben uns mündlich im Plenum beschwert und es geht einfach so weiter. Es liegt zum Beispiel der Fall vor, dass bei den ersten Reden im Parlament, wenn ein Abgeordneter seine erste Rede hält, wird darauf hingewiesen, es ist seine erste Rede, damit die anderen Abgeordneten keine auf Zwischenrufe möglicherweise verzichten. Alleine in meiner ersten Rede gab es über 50 Zwischenrufe und teilweise unter der Gürtellinie. Bei mir wurde auch gar nicht darauf hingewiesen, dass es meine erste Rede ist von dieser Parlamentspräsidentin, sogenannten Parlamentspräsidentin, muss ich dazu sagen. Gut. Dieses Mal war es anders. Ich habe nach 5 Minuten schon den ersten Ordnungsruf bekommen, für meines Erachtens für eine für einen relativ neutralen Zwischenruf. So sind sie, die roten Terroristen reingerufen beim Thema Abtreibung und Abtreibung bis zur Geburt. Also, dass man, solange das Kind noch nicht aus dem Bauch raus ist, dass man es dann töten darf. Was von den Jusos gefordert wurde, von der Jugendorganisation, den jungen Sozialisten der SPD. Und wenn man die Geschehnisse bei der Demonstration in Stuttgart verfolgt hat, die von den Jusos angemeldet war, die Gegenproteste gegen meine Demonstration und wo ich in meinem Auto durch einen linksterroristischen Anschlag Gott sei Dank unversehrt überlebt habe und davongekommen bin unversehrt, dann kann man schon auch von Linksterrorismus sprechen oder auch von roten Terrorismus und das ist ja jetzt keine Erfindung. So, ich habe niemanden persönlich beleidigt, das war eine Kollektivbeleidigung, wenn man so möchte, im allergrößten Rahmen. Eine Kollektivbeleidigung gibt es aber nicht im Strafrecht, es gibt nur Individualbeleidigungen. Also wenn ich sage, Sie, Herr so und so, sind ein Terrorist oder Sie, dann wäre das eine Beleidigung oder eine Falschbehauptung. Aber letztendlich eine gesamte Gruppe oder Organisation kann man auch derart titulieren, ohne dass man strafrechtlich verfolgt wird. Im Parlament fallen solche Begriffe auch häufig. Ich werde auch häufig als Nazi bezeichnet oder meine Fraktion als rechte Hetzer oder als Menschenfeinde. Und das wurde noch nie von der Landtagspräsidentin mit einem Ordnungsruf gerügt. Nicht einmal angesprochen oder dass darauf verzichtet werden sollte, auf der Art Sprachgebrauch, solange es von den anderen Fraktionen kommt. Wenn es von meiner Fraktion kommt, von der AfD oder von meiner Person, dann sieht es natürlich schon wieder anders aus. Das wird sofort mit Ordnungsmaßnahmen belegt und so auch geschehen nach 5 Minuten in der letzten Debatte. Wie man es kennt auch vom Fußball, wenn der Schiedsrichter in der ersten 5 Minuten eine gelbe Karte verteilt, dann erlebt man es, dass dieses Spiel oft dann im Chaos endet, weil sich dann natürlich die Emotionen hochschaukeln und das ist alles andere als eine souveräne Parlamentsführung. Wie gesagt, ich habe niemand persönlich beleidigt, ich habe das einfach reingerufen aus der Emotion raus und Zwischenrufe sind laut Geschäftsordnung nicht nur legal, durchaus erlaubt, sondern auch besonders erwünscht. Also für einen regen Parlamentsbetrieb ist es wichtig, dass Zwischenrufe auch gestattet werden. Und Zwischenrufe sollten an sich nicht sanktioniert werden. Es sei denn, sie verstoßen wirklich gegen die demokratische Grundordnung oder auch tangieren das Strafrecht, was meine Aussage in keinster Weise tat. So, das war jetzt die Einleitung. Sie wissen, wie es geendet ist. Rülke von der FDP, der Fraktionsvorsitzende, Abgeordneter Rülke, hat mich persönlich in eine Traditionslinie mit Nationalsozialisten gesetzt in seiner Rede. Das war auch kein Zwischenruf, der kaum zu vermerken war, so wie mein Zwischenruf. Die Parlamentspräsidentin musste ja nachfragen. Nein, es war für jeden deutlich zu hören. Das war eine Beleidigung direkt auf meine Person gerichtet. Er hat mich direkt angesprochen als Herr Repple. Also nach dem Strafrecht auch eine Straftat, was natürlich im Parlament dann keine Straftat ist. Wir sind ja da letztendlich abseits des Strafrechts, aber das wäre natürlich absolut rügenswert von der Parlamentspräsidentin gewesen. Ich habe sie darauf hingewiesen, habe reingerufen, Frau Präsidentin, ich bitte Sie, den anderen Abgeordneten mit einem Ordnungsruf zu versehen, hat sie nicht getan, sondern sie hat mir für diesen Zwischenruf, für die Kritik an ihrer Führung auch nochmal einen zweiten Ordnungsruf verpasst, was auch nicht legal war oder nicht im Sinne der parlamentarischen Gepflogenheiten, wie sie auch das selber immer so schön darstellen. Und weil ich mich dann gewehrt habe, auch gegen den zweiten Zwischenruf, habe ich dann den dritten und den Fraktionsausschluss, nicht den Fraktionsausschluss, Entschuldigung, den Sitzungsausschluss. Und meine Fraktion war dann, also ohne einen Abgeordneten und das kurz vor den wichtigen Haushaltsabstimmungen, weil Sie wissen ja, dass 2,8 Milliarden nochmal für 7 Tage im Dezember nochmal nachgemeldet wurden für den Landeshaushalt, der mit 52 Milliarden eh schon riesengroß war und jetzt nochmal fast 54 Milliarden nochmal angewachsen ist, wo es nur darum geht, die Ministerien aufzublähen. Also sinnlos Geld zu verschwenden, Steuergeld zu verschwenden für Ministerien, für Beamte und nicht dem Steuerzahler zurückzuführen oder in die Schuldentilgung des Landes zu stecken. Und da in diesen Beratungen war ich ausgeschlossen, also es war ein Schaden, der meiner Fraktion dadurch entstanden ist, auch durch meine Redegewalt, die natürlich dort dann gefehlt hat an dem Tag. Von dem her fühle ich mich in meinen Mandatsausübungen in enormer Weise eingeschränkt und das muss gerügt werden, da muss ich klagen, notfalls vor dem Landesverfassungsgericht.
Ja, vielen Dank, Stefan. Zu meinem Fall, also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, was da passiert ist. Das kann man nicht einfach so machen, dass man wieder zur Tagesordnung übergeht. Es ist die erste deutsche Parlamentspräsidentin mit Migrationshintergrund, die wirft also 2 deutsche Abgeordnete aus dem Saal und sie wundert sich vielleicht, dass ich dieses Migrationsthema hier schon klar akzentuiere, denn ich meine, dass das durchaus ein wichtiger Teil des Gesamtthemas ist. Das ist der massivste Eingriff, den man sich vorstellen kann, den Parlamentarier, den frei gewählten Abgeordneten des Saales zu verweisen, ihm dann die Möglichkeit zu nehmen, im Sinne der ihn gewählt habenden Wähler agieren zu können. Also es gibt keinen massiveren Eingriff in die demokratischen Rechte. Und das im Zentrum der Demokratie im Parlament, meine Damen und Herren, das ist ein ungeheurer Skandal. Den können wir nicht in ein paar Tagen abhandeln. Der wird uns einige Zeit beschäftigen müssen. Und was ist die Begründung gewesen für diese Saalverweise? In meinem Fall, ich muss sagen, es ist vielfach in der Presse falsch dargestellt worden, wegen Zwischenrufen. Ich habe keinen einzigen Zwischenruf gemacht. Also es ging überhaupt nicht um Zwischenrufe. Ich habe einen normalen Redebeitrag geleistet und in dem habe ich unter anderem zuletzt gesagt, also so wie Sie hier das Parlament führen, kann man das vielleicht in Anatolien machen, aber nicht in Deutschland. Und das ist also der springende Punkt, den Frau Arras zum Anlass genommen hat, mich des Saales zu verweisen. Und zwar sagte sie, das ist Diskriminierung, das geht nicht, deswegen verweise ich Sie des Saales. Meine Damen und Herren, das ist eine neue Dimension. Der Begriff Diskriminierung taucht in der Geschäftsordnung des Landtags nirgendwo auf. Ja. Und was Diskriminierung ist, bestimmt also die Dame aus der Türkei. Und welches Ausmaß die Diskriminierung hat, bestimmt auch die Dame aus der Türkei. Und nachdem wir da, Stefan und ich, Herr Repp und ich, von unserem Recht auf zivilen Widerstand Gebrauch gemacht haben, meine Damen und Herren, das steht sogar im Grundgesetz, denn wenn schwerwiegende Prinzipien der Demokratie verletzt werden, dann besteht nicht nur ein Recht, sondern eine Pflicht auf zivilen Widerstand. Und das haben wir insofern gemacht, als wir nicht gleich den Saal verlassen haben, sondern wissen wollten, ob Frau Arras die Sache wirklich auf die Spitze treibt und die Polizei in den Landtag holt. Und das hat sie getan. Die richtige Lösung wäre gewesen, eine Debatte zu eröffnen über die schwierige Situation, die sie herbeigeführt hat, und dann abzustimmen. Und wenn dann das Parlament, was jetzt ja am Mittwoch nachträglich geschehen muss, entscheidet, das ist so schwerwiegend, und dann beschließen wir den Ausschuss, dann ist es ein Problem des Parlaments, aber so erstmal ist es ein Problem von Frau Arras, ein Skandal, der den Namen Arras-Skandal zu Recht meines Erachtens verdienen wird. Also Polizei im Landtag, das geht überhaupt nicht, das ist ein Eklat und das muss man auch gehörig in der Öffentlichkeit verbreiten. Ja, gerade die Bundesrepublik, die permanent auf den Putz haut und sich als Weltmacht der Werte oder als Hochburg der Menschenrechte etc. versucht auszugeben in aller Welt, muss man den Leuten sagen, was ein deutscher Abgeordneter alles nicht sagen darf. Und wenn er das trotzdem sagt, dann fliegt er raus aus dem Parlament. Ja. Also das ist die Situation, dass hier wirklich eine Skandalisierung, eine Zuspitzung getroffen hat. Und warum hat das mit Migration auch zu tun, meine Damen und Herren? Das ist die Begründung Diskriminierung. Ja. Die ist erstmalig, schon in der Gesellschaft ist das wie so ein Zauberwort Diskriminierung und alle Räder stehen still. Ja. Was heißt denn Diskriminierung? Ja. Diskriminierung, wenn ich sage, so wie Sie das hier machen, dann kritisiere ich erstmal Ihre aktuelle Amtsführung. Und wenn ich dann sage, so kann man das vielleicht in Anatolien machen, ich glaube nicht, mein Gott, ne, dann ist das ein Verweis, der äußerst legitim ist. Er ist weder strafwürdig noch sonst irgendwie. Das ist, wenn ich zum Beispiel irgendwo bin, ich komme aus Bayern und man sagt, das kannst du da bei dir in Bayern da hinten machen, aber sonst nicht, da fühle ich mich doch nicht diskriminiert. Ja. Also diese kultivierte Sensibilität, die hier ist, seid ihr unbenommen, der Frau Arras. Aber was ihr nicht unbenommen ist, dass sie diese Befindlichkeit, diese subjektive Befindlichkeit zur rechtlichen Grundlage für schwerstwiegende Maßnahmen im Parlament nimmt. Für einen schwerstwiegenden Angriff auf die deutsche Demokratie. In diesem Sinne müssen wir das Thema behandeln, meine Damen und Herren, und wir stehen Ihnen jetzt also für Fragen zur Verfügung. Dankeschön. Ja,
werden Sie morgen die Sitzung besuchen und wenn dann sollten Ihre Beschwerden, Einwände abgelehnt, abgeschmettert werden, was ja zu erwarten ist, werden Sie dann den Plenarsaal verlassen oder werden Sie dann bleiben wollen?
Also ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich werde morgen nicht teilnehmen persönlich. Es sondern nur, wenn der Landtag über meinen Einspruch positiv bescheidet.
Das Gleiche gilt auch für mich. Wir wollten hier keine Provokationstour reiten. Es war auch nicht in unserem Sinne, dass die Polizei kommt. Wir haben gedacht, dass wir dadurch, dass wir nicht gleich auf ihren Polizeiruf reagieren, auf Arras, also, dass wir die Aktion vielleicht verhindern können. Aber natürlich kann der Landtag nicht jetzt dazu dienen, dass hier nur noch Polizei ein- und ausgeht. Wenn das so entschieden wird, wie es zu erwarten ist, dann ist das, dann habe ich ja schon angedeutet, kein Skandal mehr von der Frau Arras allein, die hat ihn dann nur ausgelöst, sondern dann ist es ein Skandal des baden-württembergischen Parlaments, ein Skandal der Altparteien. Und da lassen die Hosen runter und da müssen sich dafür auch in aller Welt dann rechtfertigen dafür. Also vielleicht geschieht ein Wunder, dann nehmen wir natürlich an der Sitzung teil. Wunder greifen wir immer wieder auf. Aber es ist zu erwarten, dass das nicht der Fall ist. Wir stehen also draußen vor dem Saal und warten die Abstimmung ab. Und wenn das gegen uns entschieden wird, dann werden wir vielleicht nochmal draußen dann Stellung beziehen, aber wir werden natürlich nicht hier eine super Provokation da herausfordern. Das ist nicht geplant.
Sie hatten mir gesagt, Sie würden notfalls klagen. Letzte Woche klang es noch ein bisschen deutlicher. Ab welchem Punkt entscheiden Sie denn, ob Sie klagen oder nicht?
Ja, also ich habe jetzt zuerst der Landtagspräsidentin nochmal die Möglichkeit gegeben, ihre Entscheidung zu revidieren. Also vor der Abstimmung dann morgen im Landtag, wenn sie einsieht, ah ja, die Stimmung ist hochgekocht, ich habe auch überreagiert und sie belässt es dann bei diesem einen Sitzungstag, an dem ich ausgeschlossen wurde, da können wir dann drüber reden. Aber sie verzichtet dann auf die nächsten drei, also den Ausschluss der nächsten drei Sitzungen. Wenn sie das widerruft, dann werde ich keinen Klageweg beschreiten. Wenn es dazu kommt, dass abgestimmt wird und der Landtag dann auch beschließt, dass meinem Einspruch nicht stattgegeben wird, dann werde ich natürlich das Verfassungsgericht dann anrufen.
Ja, das gilt für mich auch.
Das ist auch der offizielle Weg.
Frage, sind Sie bereit, eigentlich die Geschäftsordnung des Landtags dahingehend zu respektieren, dass Anordnungen der Präsidentin oder der Stellvertreterin Folge zu leisten ist und dass Debatten zu unterbleiben haben im Plenarsaal und weitere Diskussionen ins Präsidium oder außerhalb der Plenarsitzung verlegt werden?
Also wie gesagt, die Geschäftsordnung ist nicht über die Landesverfassung zu stellen. Also die freie Mandatsausübung in der Landesverfassung ist natürlich deutlich wichtiger und auch grundsätzlich bestimmend und einschlägig, wenn es um das Verhalten von Abgeordneten geht und nicht die Geschäftsordnung des Landtags. Zum Zweiten wird die Geschäftsordnung des Landtages von den Abgeordneten selbst oder von den staatstragenden, regierungstragenden Fraktionen selbst ja gar nicht eingehalten und von den Parlamentariern. Also es gibt ganz viele Paragraphen in der Geschäftsordnung, die missachtet werden in jeder Sitzung. In jeder Sitzung, zum Beispiel der Paragraph, ich glaube es ist 45, aber nageln Sie mich nicht fest, wo es darum geht, dass die aktuelle Debatte in freier Rede zu halten ist und jeder Abgeordnete oder fast jeder Abgeordnete, außer jetzt wir beide und Herr Rülke auch, wir sprechen frei grundsätzlich im Parlament und alle anderen Parlamentarier meines Wissens lesen ab und es steht drin, dass abgelesene Reden sind zu unterbrechen und dürfen nicht geführt werden. Also es darf nicht abgelesen werden, alles wird abgelesen. Also es wird permanent gegen die Geschäftsordnung verstoßen und niemand kümmert sich drum. Ich habe das selber auch schon mal gerügt und angemerkt, auch in der Plenarsitzung. Und dann hieß es, ja, Herr Repple, das ist doch nicht so schlimm, das steht jetzt halt da drin. Dann können Sie ja einen Antrag machen, dass das mal abgeändert wird. Das ist, ja. Also wenn wir uns selber schon an die Geschäftsordnung nicht halten vom Landtag, dann warum zeigt man dann auf mich? Außerdem geht es hier nicht darum, die Geschäftsordnung zu missachten, sondern letztendlich, die Zwischenrufe sind ja auch erlaubt und durchaus erwünscht. Und gerade Frau Arras mit ihrer Aussage, wenn Sie jetzt noch irgendwas sagen beim nächsten Zwischenruf, setze ich Sie vor die Tür oder fliegen Sie raus beim nächsten Zwischenruf. Das ist eine Anmaßung in ihrem Amt, weil sie darf nicht einen harmlosen Zwischenruf von mir sanktionieren. Und sie hat nicht gesagt, beim nächsten grob beim nächsten störenden Zwischenruf zum Beispiel setze ich sie vor der Tür, sondern bei jedem Zwischenruf, also egal was ich zwischenrufe, werde ich ausgeschlossen. Und das ist nicht richtig, weil ich darf keinen Ordnungsruf bekommen für einen Zwischenruf. Das steht auch in der Geschäftsordnung. So hat sich auch wiederum die Landtagspräsidentin nicht an die Geschäftsordnung gehalten. Und dann können Sie auch mal die Fragen ihr stellen bei der nächsten PK.
Ja, ich wollte noch was dazu sagen. Die Präsidentin hat ja selbst erstmal die Geschäftsordnung gebrochen. Mich auszuschließen, weil ich gesagt habe, das können Sie in einer Tonie machen, das ist nicht von der Geschäftsordnung abgedeckt. Ja. Und Stefan Repp hat ja auch mehrere Fälle gezeigt, diese ganze Art und Weise, wie sie mit den Parlamentariern der rechten Opposition umgeht. Ne. Sie haben hier gar nicht stehen zu bleiben, Sie setzen sich jetzt auf den Platz oder wenn Sie noch was sagen, fliegen Sie raus. Also das geht, in keiner Schule geht es mehr so zu wie bei uns im Parlament, meine Damen und Herren. Ja. Und da habe ich zu Recht gesagt, wir haben doch den Autoritarismus in der Schule nicht abgeschafft, um ihn im Parlament wieder einzuführen. Ja? Und da hat sie auch wieder einen Ordnungsruf erteilt. Also irgendwann habe ich dann gesagt, Sie können mir noch 5 Ordnungsrufe erteilen, das interessiert mich jetzt nicht mehr. Ja? Also wenn jemand die Geschäftsordnung grob verletzt, dann muss er damit rechnen, dass die anderen sich auch nicht mehr an die Spielregeln halten. Aber Stefan Repp hat ja zu Recht gesagt, das übergeordnete Prinzip ist nicht die Geschäftsordnung. Die Geschäftsordnung kann jederzeit von der Mehrheit des Landtags geändert worden werden. Das heißt, es ist ein relativ volatiles Gebilde. Also, während das Grundgesetz und die Prinzipien des Grundgesetzes, die können nicht von heute auf morgen geändert werden. Und die werden geändert, wenn man solche Dinge wie Diskriminierung sozusagen als generelle Majestätsbeleidigung einführt. Und wenn dann einer das sagt, dann ist alles damit abgedeckt, alles gerechtfertigt. Und das findet im Augenblick statt. Ja? Es ist ein Kulturwandel, der hier stattfindet. Die deutsche Rechts- und Parlamentskultur kennt sowas nicht, dass ein Parlamentarier vorgeworfen wird, du hast jemanden diskriminiert, jetzt fliegst du raus. Die kennt das nicht. Das ist die Kultur der Migranten, die hier eingeführt wird. Da ist Diskriminierung das Schlimmste überhaupt. Da gehen sie damit hausieren, von morgens bis abends. Ja? Und das will man jetzt im Parlament einführen und sagt, ja, sie haben... Das ist eine Diskriminierung. Wer hat es ja nicht gesagt? Das ist eine Diskriminierung, das genügt. Sie werden des Saals verwiesen. Das ist der Wahnsinn. Das ist ein Kulturwandel in der demokratischen Kultur. Wenn wir den durchgehen lassen, dann ist unsere ganze demokratische Kultur, die wir jetzt 70 Jahre praktiziert haben, im Eimer. Das sage ich Ihnen, meine Damen und Herren.
Lassen Sie euch nur der historischen Wahrheit wegen sagen, dass selbstverständlich schon Männer wegen Frauen diskriminierender Äußerungen aus dem Landtag von Baden-Württemberg geflogen sind. Aber eigentlich würde mich interessieren, wer hätte Ihrer Meinung nach entscheiden müssen? Also die Frau Ahrens allein hätte nicht entscheiden dürfen, sagen Sie, Herr Gedeon.
Ja, ich habe ja gesagt, wie ich mir das vorgestellt habe, das ist eine Ausnahmesituation, da zeigt sich natürlich auch, was jemand kann, ob jemand in der Lage ist, dieses hohe und schwere Amt auch wirklich auszufüllen, das kann Frau Ahrens eben nicht. Ja, man hätte sagen müssen, es ist eine kritische Situation entstanden, wir eröffnen jetzt den Debattenpunkt, jede Fraktion kann 5 Minuten dazu reden, ja, und dann auch die Betroffenen natürlich, und dann wird abgestimmt. Das dauert eine Stunde länger, aber das muss uns doch das wert sein. Es geht hier um Kernfragen der Demokratie. Ja? Und wenn wir sagen, nee, das stört unseren Ablauf, wir wollen das zum nächsten Tagesordnungspunkt, dann hat man nicht verstanden, was man hier zu Grabe drängt. Ja?
Eine Frage an Herrn Repplin, nehmen wir an, Sie haben recht, die Einsicht setzt sich aber nicht durch. Und Sie klagen beim Landesverfassungsgericht, das haben Sie in Ihrer nicht gehaltenen Rede, die dann auf Facebook war, als komplett korrumpiert bezeichnet. Also wie stellen Sie das dann dar, dass Sie sich von dort Hilfe erhoffen? Bedauern Sie vielleicht in manchen Fällen auch Ihre entschiedene Wortwahl?
Nein, im Gegenteil. Also das Verfassungsgericht ist durchsetzt mit Politikern. Wir haben alle ein Parteibuch. Also es gibt keinen Verfassungsrichter, der kein Parteibuch hat. Da mangelt es halt an Gewaltenteilung bei unserem Land. Und darauf kann ich nur weiter hinweisen, das ist mein Auftrag auch der Wähler. Darum wurde ich mandatiert, sowas auszusprechen, dass wir in Baden-Württemberg keine Gewaltenteilung haben. Und die Lehrer sollen endlich aufhören, den Schülern zu erzählen, wir hätten Gewaltenteilung in Deutschland und Baden-Württemberg. Das haben wir nicht. weil die Legislative nicht von der Judikative getrennt ist und auch nicht von der Exekutive. Also es ist die größte Lüge der Lehrer in den Schulen, wenn sie den Kindern sagen, wir in Deutschland hätten Gewaltenteilung. Dann sollte man mal in die Schweiz gucken, wie die dort Demokratie machen. Das ist zum Stichwort Demokratieerziehung in den Schulen. Ich erwarte mir von diesem Landesverfassungsgericht überhaupt nichts. Ich erwarte, dass die meine Klage dann auch abweisen werden, weil sie natürlich korrumpiert sind durch die Parteimitgliedschaften. Und von dem her, ich kann nur dann wieder einen Präzedenzfall schaffen, zeigen, dieses Verfassungsgericht agiert nicht neutral, so wie es schon in der Entscheidung wegen meiner Klage gegen die übertriebenen Abgeordneten gewesen ist.
Also dann ist jede Form von Parteimitgliedschaft für Sie aber schon im Grundsatz mit einem, sag mal, zur Neutralität angehaltenen Beruf nicht vereinbar, gesellschaftliches Engagement politischerweise als Hintergrund verdächtig?
Wir reden hier gerade über das Landesverfassungsgericht und ich bin durchaus der Meinung, dass Verfassungsrichter kein Mitglied in einer Partei sein sollen. Ob die sich dann beim Abendessen treffen und privat, da kann man natürlich nichts machen, aber wenn schon eine Mitgliedschaft besteht und ich weiß genau, wie es in Parteien abläuft, da sieht man sich nicht nur einmal im Jahr, sondern man hat immer wieder Kreistreffen, man hat Landesparteitage, man hat Bundesparteitage und man isst sehr, sehr viel miteinander und trinkt auch sehr viel miteinander und da bespricht man auch das eine oder andere. Also von dem her muss da eine Trennung erfolgen, klar, im Sinne der Gewaltenteilung.
Also ich möchte dazu ergänzend sagen, dass ich das nicht so scharf sehe wie Stefan Löffel. Ich meine, dass wir in den Jahrzehnten nach dem Krieg ein hohes Maß an demokratischer Kultur entwickelt haben und dass die Gewaltenteilung nie absolut funktionieren kann. Das kann man schon bei Aristoteles nachlesen. Dass allerdings 1989 und jetzt in den letzten Jahren eine gewisse Zäsur festzustellen ist, dass die demokratische Kultur den Bach runtergeht und dass in diesem Zusammenhang dann auch die Gewaltenteilung immer brüchiger wird. Am deutlichsten sichtbar ist, wenn Herr Voskuhle, der oberste Verfassungsrichter, hier durch Talkshows tingelt und so weiter. Das wäre früher in den 60er, 70er Jahren unmöglich gewesen. Er hätte keinen Job als Richter gegeben. Ja, ich muss mich entscheiden, will ich Richter sein oder will ich Abgeordneter sein? Ich entscheide mich für den Abgeordneten, ich könnte nicht Richter sein. Ja, diese permanente Neutralität wird auch ein Senkel geben. Aber wenn jemand sich für den Richterberuf entscheidet, dann muss er das durchziehen und das geht immer mehr vor die Hunde und das ist das, was Stefan Lennert zu Recht kritisiert hat, das ist ein Zerbrechen der Gewaltenteilung und ein Zerbrechen der Demokratie und dem müssen wir wehren.
Ich hätte eine Frage zum Parteiausschussverfahren.
Ja, dann, wenn es sonst keine Fragen mehr sind zum Thema Plenarsitzung, Landesverfassungsgericht, Klage, stelle fest, ist nicht der Fall. Sie hatten, glaube ich, gerade...
Das war die gleiche.
Das war die gleiche, okay. Dann können wir jetzt gerade, wie Sie sagten, zum Thema Parteiausschuss.
Die AfD wirft Ihnen ja parteischädigendes Verhalten vor und will ein Ausschussverfahren einleiten. Hat Sie das zum Nachdenken gebracht, ob Sie jetzt noch in der richtigen Partei sind?
Also es hat ja nicht die AfD gemacht, sondern es waren 7 Landesvorstandsmitglieder, die mehrheitlich unter sich einen Beschluss gefasst haben. Also vielleicht, da kann sogar mit 4 Personen stattgefunden haben und unsere Partei in Baden-Württemberg hat 4.500 Mitglieder oder ein bisschen mehr als 4.000. So, ich habe den stärksten Teil, gerade nach den Demonstrationen, die ich organisiert habe und die ganzen Mitglieder, die ich geworben habe für die Partei, die Basis ganz klar auf meiner Seite und ich sehe das halt wie Thilo Sarrazin, der jetzt auch gerade schon wieder das nächste Parteiausschlussverfahren. Also Politik ist ein schmutziges Geschäft und man braucht gute Anwälte, um in diesem schmutzigen Geschäft zu überleben, besonders wenn man Ideale hat. Wenn man sich anpasst, wenn man korrumpiert, wenn man Opportunist ist und sein Segel immer nach dem Wind richtet, wohin es gerade weht, dann fahre ich in die Richtung, dann hat man es natürlich deutlich leichter. Wenn man, wie ich, Ideale hat, wenn man was erreichen möchte in der Politik und wenn man auch mal seine eigene Meinung vertritt, vielleicht auch mal gegen die eigene Fraktion, dann braucht man ein schnelles Pferd und dann muss man auch Prügel einstecken. Dieses Parteiausschlussverfahren ist ein Witz, also es ist noch nicht mal beantragt, schon war die Pressemitteilung raus. Es wurden vom Landesvorstand nicht mal die niedrigsten demokratischen und rechtsstaatlichen Prinzipien eingehalten, wie zum Beispiel die Unschuldsvermutung, zweitens ein faires Verfahren und schon gar nicht die Anhörung und die Mitteilung des Betroffenen. Also ich habe bis heute noch keine Klageschrift gesehen, ich habe noch keinen Brief bekommen vom Landesvorstand, aber in dem Heute-Journal habe ich schon sehen müssen. Also mir wurde als Betroffenen noch nicht mal gesagt, was man mir vorwirft und es wurde noch nicht begründet und es werden auch keine Gründe gefunden. Ich weiß nicht, was die Menschen geritten hat, dieses Parteiausschussverfahren zu begründen, aber ich sehe dem Ganzen gelassen entgegen, es wird nichts dabei rauskommen.
Herr Reppel, Sie haben hier selber auf der Pressekonferenz Mitte Oktober gesagt, dass Ihnen eine Frist eingeräumt worden sei und bis zu der Sie sich zu erklären hätten, zum Verhältnis zum Ergebnis. Haben Sie denn diese Frist verstreichen lassen vom Landesvorstand? Das war ja damals schon bedroht mit dem Ausschluss oder nicht?
Dankeschön für die Frage. Wir haben rechtsstaatliche Prinzipien und ein Prinzip ist auch, dass man nur für ein Vergehen bestraft werden kann. In der DDR war das so, dass man per Gesetzesbeschluss ein Verhalten anordnen konnte. Also man konnte sagen, du hast dich jetzt so und so zu verhalten. Also dass man per Strafe stellt, wenn sich jemand nicht derart verhält. Wir haben das Gott sei Dank abgeschafft und in nicht-kommunistischen Regimes wie unseres ist es immer noch Usus, dass man nur bestraft wird, wenn man ein negatives Verhalten zeigt. Wenn man von mir erwartet, dass ich irgendwas tue, aber das unterlasse, kann man mich dafür nicht bestrafen. Und das ist ein rechtsstaatliches Prinzip.
Es geht um den Begriff der Gesinnungsjustiz. Ja. Es ist ein Kriterium von Demokratie, dass keine Gesinnungsjustiz stattfindet, dass Gesinnung nicht bestraft wird. In dem Fall wird aber die Gesinnung nicht eine konkrete Tat von Stefan Reppel, sondern die Gesinnung
distanzieren. Ja.
Von einer Gesinnung, er soll sich von meiner Gesinnung oder von was weiß ich, nicht einmal von meinen Taten, sondern von mir ganz generell, also soll er sich distanzieren. Und das war eigentlich ein unappetitliches Angebot oder eine unappetitliche Forderung dieses Landesvorstands.
Ja, in der DDR gab es sowas. Wenn man sich da regierungskritisch geäußert hat, war man dann, wurde man verurteilt, öffentlich zur Presse zu gehen und sich von seinen eigenen Aussagen zu distanzieren und wohlwollend über die Regierung zu sprechen. Und ich bin froh, dass wir diese Zeit nicht mehr haben und ich werde auch der Aufforderung, mich öffentlich zu distanzieren von Wolfgang Gedion, nicht stattgeben und werde mich da auch nicht erpressen lassen.
Frage an Herrn Gedion, haben Sie denn inzwischen vom Bundesvorstand eine Info bekommen, warum Sie ausgeschlossen werden sollen?
Nee, ich habe ja bis Dezember 2017 dieses eineinhalb Jahre lang dieses Ausschlussverfahren laufen gehabt. Ich habe dann der Rechtsanwalt ein Ultimatum gesetzt. Ich habe gesagt, jetzt hört es aber auf mit diesem Schwachsinn, da vom Verfahren zu reden und nichts zu machen. Ich will jetzt ein Urteil haben. Dann wurde das Urteil gefällt. Das war auch kein formales Urteil, sondern die inhaltliche Eingabe, die der Landesvorstand gebracht hat, die war so lächerlich, da waren ein paar Zeitungsausschnitte, dass das Landesschiedsgericht gesagt hat, also das ist ja wohl keine Begründung, wir erwarten in 3 Monaten eine neue Begründung, die wirklich den Namen verdient. Ja? Und dann haben sie drei Monate immer wieder verstreichen lassen und dann haben sie gesagt, weil sie die Frist verstreichen haben lassen, wäre es nur aus formalen Gründen. Der tatsächliche Grund ist, dass ihnen nichts eingefallen ist. Und jetzt ist wieder, ich habe gehört von irgendjemandem aus der Presse, die hätten gestern schon wieder beschlossen, mich auszuschließen. Ja, ich frage mich, wie oft wollen die das noch beschließen? Die haben es doch schon vor 3 Monaten beschlossen, im September, dass sie mich ausschließen wollen, ohne mir was zu sagen. Ich lese es immer in der Zeitung oder höre das irgendwo. Die ganzen anderen, alle anderen Leute, die haben schon dicke Aktenordner in Rheinland-Pfalz, die machen ja eine regelrechte Parteiausschlussverfahrensorgie hier. Ja. Das ist ja politisch zu sehen, man will ja die Partei auf Vordermann bringen für eine Koalition mit der CDU. Das ist die Politik und da muss man jeden rausschmeißen, der irgendwie nicht systemkonform genug ist. Und da wird also aufgeräumt, wenn Leute halt die Parteiausschlussverfahren überzogen, wo ich also nur noch mit den Ohren gewackelt habe, dass sie wirklich an die harmlose Kritik, das war harmlose Kritik, was sie vorgetragen haben. Also ich habe nichts von denen, erwarte auch nichts von denen, aber wenn die glauben, wir können jetzt wieder jahrelang so rummachen wie beim letzten Mal, die Leute wollten wissen, ja, warum kriegt der ein Ausschlussverfahren? Und die Antwort war immer, ja, das Ausschlussverfahren läuft und das wird schon seinen Sinn haben. Ja. Also kein inhaltlicher Punkt. Und ich möchte eine inhaltliche Position. Ich vermute freilich, dass der wesentliche Punkt schon dieses Buch ist, das ich jetzt geschrieben habe, ich, die AfD und der Antisemitismus, das liegt mir nämlich ganz schwer im Magen, weil das auch die innere Situation der AfD analysiert. Und ich möchte eben alles daran setzen, dass die Leute, die jetzt da den Hauptteil der Positionen in den Vorständen besetzt haben, dass sich die nicht durchsetzen, sondern dass wir wieder die AfD kriegen, die vom Mut zur Wahrheit geprägt war, wie das bei ihrer Gründungssituation das Leitmotiv war. Ja.
Das ist ja nicht nur bei der AfD der Fall. Also diese Entwicklung sehen wir bei allen anderen Parteien noch viel, viel eklatanter. Je länger eine Partei besteht, habe ich auch in der letzten Pressekonferenz gesagt, löst sich die Elite der Partei immer mehr von der Basis ab. Bei der SPD ist er ganz eklatant. Also da haben ja die Ideale an der Basis mit dieser Lobbypolitik von der SPD, von den Ministern, von den Eliten in der SPD überhaupt nichts mehr zu tun, zum Leidwesen der Basis. Und in der AfD hoffe ich nicht, dass es so wird wie in der SPD, nur wir sind im gleichen System unterworfen und das ist eine systemische Frage. Mit der Vereinsmeierei, mit der Vorstandstätigkeit, mit der Wahl auf mehrere Jahre, der uneingeschränkten Macht des Vorstandes, zu wenig Basisdemokratie laut Parteiengesetz. Also wir müssen ans Parteiengesetz ran, um mehr demokratische Verhältnisse ähnlich wie in der Schweiz zu sorgen, auch in unserem Parteiensystem. Sonst haben wir eine Parteiendiktatur mit einem Parteiengeheimdienst, so wie wir es in der DDR hatten. Und jetzt die CDU mit ihrem Geheimdienst, mit dem Verfassungsschutz, ist ja genau dasselbe.
Das Problem ist ja, dass bei der AfD das so schnell geht. Ja. Die AfD ist ja angetreten, um diesen Zuständen eine Alternative entgegenzusetzen. Und jetzt schlackern uns die Ohren, wie schnell hier ein Großteil der Führungsschicht der Funktionäre hier diesen Degenerationsprozess durchlaufen. Und das ist eben die Macht der institutionellen Korruption. Ja. Wir sprechen überall, dass hier, alle sind Bananenrepubliken, nur in Deutschland gibt es keine Korruption. Das stimmt nicht, meine Damen und Herren. Wir haben die Korruption institutionalisiert und wenn Sie hier Abgeordneter sind, dann sind Sie schon praktisch korrumpiert. Da müssen Sie gegen den Strom schwimmen, um da nicht unterzugehen. Ja? Das ist bei jedem. Ich sehe auch, ich meine, ich bin ja da reingestolpert ins Parlament, ich wollte ja gar nicht rein. Ich habe nicht gedacht, dass ich da gewählt werde. Also ich habe allerdings die Ideen, die verbreite ich seit 25 Jahren, die sind sehr grundsätzlich, ja, die Politik ist sozusagen die Spitze. Nicht? Aber ich sehe das, es sind so viele, da ein Empfang, da ein Empfang, da huldigen sie ein und so weiter, Larifari, Larifari. Dass, wenn einer da nicht fest im Sattel sitzt, moralisch, charakterlich und so weiter, finanziell. Wenn das Leute sind und nicht zuletzt auch finanziell, ja, das ist ein großes Problem, das ist ein Sog. Ja, und diese moralische Kraft, gegen den Strom zu schwimmen, wir haben, hat nur eine Minderheit unserer Parlamentarier. Und das gilt leider auch für die AfD.
Genauso auch die Regierungsbildung in Deutschland ist genauso ein Problem, wenn wir in die Schweiz gucken. Dort sind alle Parteien im Parlament an der Regierung beteiligt, bei uns nur die zwei stärksten. Also schielt natürlich jeder auf eine Regierungsbeteiligung und auf die Ministerposten. Und das ist halt auch wieder ein Weg in die Korruption, wenn die Ministerposten locken. Und alle wollen dorthin, dann sind natürlich die Stimme des Volkes, will dann niemand mehr hören, wenn es darum geht, um koalitionsfähig zu werden. Ja. Und dann werden Leute wie ich, die die Stimme des Volkes, der normalen Arbeiter, der Steuerzahler, die das Gemeinwesen tragen, wenn man diese Stimme ins Parlament trägt, wird man natürlich zum Outlaw. Da wird man bekämpft und genau das findet gerade halt aktuell momentan statt. Aber ich denke, dass die AfD alternativ genug ist und auch basisdemokratisch genug, diesen Unsinn, diesen Spuk dieses Parteiausschlussverfahrens zu beenden.
Ich möchte ergänzend dazu sagen, ich bin immer noch der Ansicht, dass die AfD ausreichend Substanz hat, auch moralische Substanz, um dieser Bedrohung, der, sozusagen der Entartung, wie sie die anderen Parteien weitgehend schon durchgemacht haben, zu entgehen. Aber es bedarf eines großen Widerstands und es bedarf des Schweißes und des Mutes der Edlen, damit das auch geschieht. In dem Sinn bin ich noch in der AfD. Und Stefan auch noch, weil wir die AfD nicht aufgegeben haben und vorerst auch nicht aufgeben werden. Haben Sie noch irgendwelche Fragen zu dem, was? Wenn nicht, dann bedanken wir uns ganz herzlich für Ihre Anwesenheit. Ich hoffe, dass Sie genügend Stoff für die Berichterstattung mitbekommen haben. Vielen Dank, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.